Ich möchte euch eine Prophetie vorlesen, die ich am 30. März 1993 bekommen habe. Ich möchte zu dir sagen, mein Sohn, dass viele schon gesagt haben, dies ist ein netter junger Mann. Sie haben das Äußere gesehen, aber ich habe das Innere gesehen. Ich sehe, dass da sehr traurige Dinge in deinem Herzen sind. Aber ich möchte dich durch und durch freudig machen. Für andere bist du schon freudig, aber ich möchte dir eine ganz tiefe Freude geben. Ich werde abwischen alle Tränen. So ging an diesem Abend die Prophetie, die ich da bekommen habe, vor der ganzen Gemeinde, saß ich auf einem Stuhl, da war dieser Dr. Eldon Wilson da und ich dachte, warte mal, hier läuft irgendwas falsch. Das ist kein prophetisches Wort für mich, Herr, das kann nicht sein. Und an dem Abend habe ich noch ein paar andere Worte bekommen, auch zum Beispiel, dass ich mal Pastor werden soll und dass ich in der Gemeinde, wo ich damals war, ausgebildet werden soll. Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist hier, das bin ich, aber das andere, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich war damals 23 Jahre alt und mitten stand ich im Leben und war ganz unbeschwert und von Traurigkeit war ehrlich gesagt keine Spur bei mir irgendwie, dass ich das so empfunden hätte. Aber das sollte dann noch kommen. Ich denke, jeder von uns, der hatte mal Pläne für sein Leben oder hat sie noch. Super. Aber es gibt auch einige, die als Jugendliche oder junge Erwachsene Pläne hatten. Optimismus, Elan, Freude auf das, was da vor ihnen liegt. Und das ist ihnen verloren gegangen. Und kurze Frage, wer von euch ist denn schon 40 Jahre oder älter? Darf ich mal ganz kurz sehen? Ja, das, okay, also wir müssen mehr, Dave ist jetzt nicht da, der ist unten bei den Kindern. Wir müssen dann an den jungen Erwachsenen auch noch ein bisschen arbeiten. Also meine Erfahrung ist, auch im Gespräch mit anderen so, 40 ist so ein Alter, da fängt man an, sich über sein eigenes Leben ein paar Gedanken zu machen. Das ist so meine Erfahrung. Und ja, man stellt sich so Fragen, zum Beispiel, was ist eigentlich bisher gut gelaufen in meinem Leben? Habe ich die Familie, die ich mir gewünscht habe? Lebe ich glücklich als Single? Wünsche ich mir nach wie vor den richtigen Partner, die richtige Partnerin? Hoffentlich nicht, obwohl ich verheiratet bin. Bin ich beruflich an der Stelle angekommen, wo ich mal hin wollte? Oder wir stellen uns die Frage, was ist eigentlich herausfordernd gewesen, um in dieses Alter zu kommen? Bin ich jetzt finanziell unabhängig oder muss ich immer wieder mit Finanzen kämpfen? Wie haben sich meine Kinder entwickelt? Macht mir meine Arbeit Freude? Und wir stellen uns vielleicht auch die Frage, gab es irgendetwas Unerwartetes in meinem Leben? Keiner plant damit, dass eine uns nahestehende Person plötzlich schwer krank wird. Vielleicht sind deine Eltern ganz früh verstorben. Vielleicht ist dein Ehepartner verstorben. Vielleicht sonst eine nahestehende Person. Egal ob Ende 30, Anfang 40 oder irgendwann später, ich glaube, das ist so eine Frage, die wir irgendwann uns mal stellen, die lautet, wo stehe ich heute und was bedeutet das im Vergleich zu meinen Ursprungsplänen? Also wo stehe ich heute und was waren eigentlich mal meine Pläne für mein Leben? Also bei mir war das so, ich habe mir Ende 30, Anfang 40, auch aufgrund der damaligen persönlichen Situation angefangen, diese Fragen zu stellen. Und ich muss sagen, ich war nicht nur erfreut über die Antworten, die ich da bekommen habe und war nicht ganz happy mit dem, wie es mir in der Zeit ging. Und was sich auch entwickelt hatte im Vergleich zu dieser Prophetie mit 23 war, da waren tatsächlich Gefühle in meinem Leben, die ich so bis dahin gar nicht kannte. Ich hatte Ängste, eine bestimmte Angst, immer wenn ich längere Autofahrten vor mir hatte. Da habe ich immer viel gebetet, weil ich hatte immer die Sorge, da nicht anzukommen, irgendwie liegen zu bleiben oder einen Unfall zu haben. Ich bin eigentlich immer mit Herzklopfen längere Autostrecken gefahren, bis ich mal meinen Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich, gefragt habe, du, geht dir das auch so? Und dann hat er gesagt, nee, geht mir nicht so. Und für mich war das völlig normal. Was? Du hast keine Angst, lange Strecken zu fahren? Okay, muss ich mal gucken, woher das kommt. Dann kamen auch Zweifel beruflich. Ja, ich habe mit Bankmanagern zu tun, mit Geschäftsführern von Firmen, mit mehreren Angestellten. Mensch, kriege ich den Beratungsauftrag hin? Was ist, wenn die rausfinden, dass ich nur Pastor bin? Also auch Zweifel an der Qualifikation, an der beruflichen. Und was ich früher bei mir schon eingestellt habe, das war so ein Gefühl von Einsamkeit. Dass ich immer wieder dachte, keiner ist da, keiner unterstützt mich, keiner hilft mich. Obwohl ich damals schon verheiratet war, eine wunderbare Frau an meiner Seite, die mich in all dem unterstützt. Tolle Kollegen beruflich und trotzdem immer wieder dieses Gefühl. Und der Spruch von Dave am letzten Sonntag, der hat mir sehr gut gefallen. Er hat auch gesagt, unter jedem Dach ein Sach. Also wenn man mal genau hinguckt, dann gibt es unter jedem Dach, unter jedem Haushalt gibt es irgendetwas, was die Menschen bewegt, was nicht so einfach ist. Und ich erzähle euch ganz bewusst von meinen Sachen. Manche habe ich gelöst, die Angst vorm Autofahren ist nicht mehr da, die Zweifel nur noch selten, Gefühl der Einsamkeit kommt auch immer mal wieder. Aber ich möchte ganz offen euch erzählen, dass es bei mir auch Sachen unterm Dach gibt. Und ich glaube, das ist Wissen, das ist wichtig, dass wir wissen, ich bin nicht allein in den Dingen, die mich beschäftigen. Und in unserer Predigtserie Meine Stadt, ich fühle mich, sind es nicht nur du, die sich so fühlen, sondern es sind ganz viele, die sich ähnlich fühlen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier einen Ort schaffen, wo wir ganz offen auch darüber reden können. Und dann kam noch eine Frage in der Zeit, die ich vorher auch überhaupt nicht hatte, die mich sehr beschäftigt hat. Und die war, liebt Gott mich wirklich? Liebt Gott mich wirklich? Als junger Christ, da habe ich nie dran gezweifelt. Das war für mich völlig klar. Ich bin geliebt und mir geht's gut und Gott meint es gut mit mir. Aber wenn man dann so mal 10, 15 Jahre im Glauben lebt und merkt, Mensch, das sind immer noch so ein paar Gewohnheitssünden, die wiederholen sich. Da ist immer noch ein gewisser Zorn in manchen Situationen da, eine Überheblichkeit vielleicht auch. Kann Gott mich lieben, so wie ich bin? Ist das in Ordnung, so wie ich bin? Nimmt Gott mich an? Gut gestartet, aber dann irgendwie nicht weitergekommen. So war das Gefühl in dieser Zeit. Und in dieser Zeit habe ich mich dann auch wieder ganz bewusst an diese Prophetie erinnert von 1993 und habe mich an die Traurigkeit erinnert und habe gemerkt, Gott nimmt all das jetzt zusammen mit dieser Prophetie aus diesen vielen Jahren vorher und sagt, Gernot, geh das Thema an. Schau dir an, wie es in deinem Herzen aussieht. Ich möchte dir da Freiheit schenken. Ich möchte dir Heilung schenken. Geh da jetzt dran. Wie ihr vielleicht wisst oder manche wissen, dass sich meine Eltern sehr früh getrennt haben, bin quasi ohne Vater aufgewachsen. Und ich wusste, dass auch dieses Thema einer der Auslöser ist für das, was ich da so durchlebe und wie es mir geht. Und dass das auch einer der Auslöser ist, warum ich mir selber die Frage stelle, liebt Gott mich wirklich? Und das Gemeine oder das Schwierige an dieser Frage ist, dass es zwei Ebenen gibt, mit dieser Frage umzugehen. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt zwei Ebenen. Die erste ist die Kopfebene. Und wenn ich jetzt nachher in der Cafeteria mit euch dort irgendwo am Stehtisch stehe und eine Tasse Kaffee trinke und ich würde dich fragen, glaubst du, dass Gott dich liebt? Dann wäre wahrscheinlich die Antwort von dir, ja, natürlich. Also von den meisten, ja, natürlich, ich weiß, dass Gott mich liebt. Und vom Kopf her haben wir es alle verstanden. Aber dann gibt es noch eine zweite Ebene. Das ist, nennt es mal die Herzebene oder Herzensebene. Nehmen wir mal an, du hast einen Unfall. Oder dein Partner verlässt dich. Oder du verlierst deine Arbeitsstelle. Und ich treffe dich in dieser Situation. Und ich stelle dir die gleiche Frage, glaubst du, Gott liebt dich? Dann glaube ich, dass viele von denen, die in der Cafeteria ganz klar sagen würden, ja, Gott liebt mich, die mir dann antworten würden, ich bin mir nicht mehr sicher. Vom Kopf her glaube ich schon, dass Gott mich liebt, aber im Herzen bin ich mir nicht ganz sicher, aufgrund dessen, was mir gerade so im Leben alles passiert. Und die Gemeinheit mit dieser Frage oder mit diesen beiden Ebenen, die geht noch weiter. Es hört da nicht auf. Weil Dinge passieren, die uns emotional oder seelisch oder auch wirtschaftlich erschüttern und uns aus dem Gleichgewicht bringen, kommen wir tatsächlich auch manchmal zu der Frage, liebt mich denn überhaupt jemand? Findet mich denn überhaupt jemand liebenswert? Kennst du solche Zeiten in deinem Leben? Brauchst jetzt nicht die Hand heben. Kennst du solche Zeiten? Also ich sage mal so, wenn du die nicht kennst, dann danke Gott. Danke Gott jeden Tag, wenn du diese Zeiten nicht kennst. Denn viel mehr Menschen haben mit solchen Dingen zu kämpfen, als du dir vorstellen kannst. Und auch wenn wir heute Morgen hier alle reinkamen, gut gelaunt und lächelnd und uns umarmt haben und herzlich begrüßt haben, keiner weiß, wie es hinter der Stirn aussieht, was tatsächlich läuft, unter jedem Dach der Sache. Aber bleiben wir nochmal hier bei uns. Wir heute Morgen, wir haben ja schon tolle Lieder gesungen, wir haben schon über die Liebe Gottes gesungen, Hans hat schon von der Liebe Gottes gesprochen und wie begeisternd es ist, was Gott alles tut mit uns und durch uns. Du hast es gehört, gesungen, Gott liebt dich. Und wenn du regelmäßig hier in den Gottesdienst kommst, dann würde ich mal behaupten, dass du jeden Sonntag diese Nachricht hörst, Gott liebt dich, oder du singst sie, Gott liebt dich, oder du singst sie und hörst sie. Also auf jeden Fall, wir hören, dass Gott dich, du hörst, dass Gott dich unendlich kostbar findet, dass du geliebt bist und dass Gott alles für dich gegeben hat. Selbst seinen Sohn gab er in den Tod, damit er, der himmlische Vater, Gemeinschaft mit dir haben kann. So sehr liebt er dich. Und trotzdem kämpfst du manchmal in deinen Gedanken, ob es wirklich so ist. Obwohl wir es jede Woche hören, mindestens kämpfen wir trotzdem in unseren Gedanken, ob es wirklich so ist. Bei allem guten Input an dieser Stelle machen sich doch wieder Zweifel breit. Weil die Wahrheit, dass Gott dich liebt, sich erst dann ganz entfalten kann, wenn sie fest verankert ist im Herzen. Und es nur zu hören, es nur zu wissen, ist nur die eine Seite der Medaille. Wir brauchen diese Wahrheit tief verankert in unserem Herzen. Kopfwissen allein reicht nicht aus. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe, da ist mir sowas aufgefallen, auch im Rahmen unserer Serie, was mich noch viel mehr beschäftigt. Wie geht es eigentlich jemand, der diese Nachricht, du bist geliebt, nie hört? Wie geht es jemandem, der keinen Menschen hat, der zu ihm sagt, du, ich liebe dich? Oder der nicht zumindest ab und zu mal in eine Gruppe von Menschen kommt, wie wir sind, oder in den Gottesdienst kommt und dort die Nachricht gepredigt bekommt, Gott hat Interesse an dir, er liebt dich, du bist ihm kostbar. Wie geht es diesen Menschen hier in Amriswil und Umgebung, die das gar nicht hören? Die noch nie diese wunderbaren Worte gehört haben, Gott, der Vater im Himmel, hat ein Interesse an dir und möchte Gemeinschaft haben mit dir. Das hat mich wirklich erschrocken. Was macht das mit dir? Weißt du, dass du geliebt bist? Ist diese Wahrheit tief in deinem Herzen verankert? Und lässt du dir von Gott das Herz bewegen, dein Herz bewegen, dass du auch solche Menschen, die Zweifler, die Ungeliebten, die Zerbrochenen, dass du sie siehst und dass du dich rufen lässt, motivieren lässt, ihnen das zu sagen. Es gibt Menschen, die das nicht hören. Für uns mag das selbstverständlich sein. Es gibt Menschen, die nie hören, du bist kostbar, du bist geliebt. Und so geht es heute Morgen mir ganz stark darum, wie kommt diese absolut wichtige Botschaft, dass wir geliebte Menschen sind, wie kommt diese Botschaft von unserem Herzen, von unserem Kopf ins Herz. Wie kann das passieren? Und dazu möchte ich mit euch eine Bibelstelle im Römer Kapitel 5 anschauen. Erstmal die Verse 1 bis 4. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben ist unsere Schuld vergeben und jetzt haben wir Frieden. Was für ein wunderbarer Schritt. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Er schenkt uns das. Er macht es auf. Hat nichts mit uns zu tun. Er gibt, er schenkt. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen oder auch im Glauben, auf das wir uns jetzt gründen. Ja, Herr, wir glauben es fest in unserem Herzen. Etwas Neues ist entstanden. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Also jetzt noch nicht, jetzt hier in dieser Welt, in diesem Leib geht es noch nicht, aber später einmal in Ewigkeit werden wir mit seiner Herrlichkeit teilhaben. In diesen wenigen Versen steht das ganze Evangelium schon drin. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Stolz ist ja so ein Wort, das man als Christ nicht benutzen darf. Wenn Paulus das benutzt in dem Zusammenhang, dann dürfen wir es auch benutzen. Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, was da mal auf uns wartet. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Und jetzt kommt was, da habe ich am 7. Januar drüber gepredigt, was ich nicht gerne mache, aber es gehört dazu. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Ja, also ehrlich jetzt so ganz danken tue ich nicht, aber wenn ich zurückblicke, okay, hat auch seinen Sinn gehabt. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. So ist es. Leid ist oftmals der Schlüssel, dass wir heil werden können, dass wir wiederhergestellt werden, dass Gott in unserem Leben in die Tiefe wirkt. Hätte ich nicht diese Krise mit 40 gehabt, die Prophetie von 93 hätte mich überhaupt nicht interessiert. Aber durch die Krise entstand die Möglichkeit, Heilung zu erleben. Und jetzt kommt der Vers 5. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Durch den Heiligen Geist hat Gott unsere Herzen mit Liebe erfüllt. Viele sagen ja, das Schwierigste, der längste Weg auf dieser Welt ist der Weg vom Kopf ins Herz. Das sei das Schwierigste. Und die gute Nachricht an der Stelle lautet, den müssen wir gar nicht nehmen. Gott hat nicht die Liebe über unseren Kopf ins Herz gelegt, sondern er hat die Liebe direkt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Sie muss nicht vom Kopf ins Herz, sie ist bereits dort. Und diese Liebe, die in deinem Herzen ist, die darf und soll und die muss immer wieder bewusst gemacht werden. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Ja, Gott hat es schon hier hineingelegt. Und ich muss mir das bewusst machen. Wie machen wir das bewusst? Und dazu lade ich euch jetzt gleich dann, dauert noch ein bisschen, aber dazu lade ich euch ein hier an diesen Gebetsstationen, indem diese Emotionen, die Liebe widerspiegeln, indem die Emotionen, die Gott uns schenkt, in unserem Herzen angesprochen werden und die dann unser Denken anfangen zu prägen. Versteht ihr, wir sind ja so westlich geprägt und denken, erst muss ich es verstehen, dann kann alles andere nachkommen. Manchmal ist es so, dass es einfach nur in unserem Herz empfangen werden muss und dann kommt da ein Friede rein und die ganzen Zweifel und der ganze Unglaube und das Gefühl, ungeliebt zu sein, weicht aufgrund dessen, was wir erleben, was in unseren Emotionen passiert. Wie werden Emotionen in unserem Herz angesprochen? Also ich sage mal, es passiert sehr selten durch einen fachlichen Vortrag über Agape-Liebe. Kann auch sein, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was es ausmacht. Was schon eher anspricht im Herzen ist, dass ein persönliches Zeugnis, etwas, was jemand erlebt hat mit Gott. Als bei mir diese ganze Krise, sage ich jetzt mal, so an einem Höhepunkt war, habe ich mich entschlossen, 2012, ich besuche mal eine Intensivseelsorgewoche. 19 Jahre nach meiner Prophetie habe ich dieses Thema angegangen. Und ich habe da ganz viel Heilung erleben dürfen und wirklich so gut war das, sich an der Stelle auch mit dem, was an Zerbruch und Schmerz da ist, auseinanderzusetzen. Und vor drei Wochen habe ich wieder so eine Woche besucht bei den gleichen Leuten. Das war dann das dritte Mal. Also 2012 habe ich es gleich zweimal besucht, jetzt zum dritten Mal. Es tut einfach so gut. Das ist wie eine Zwiebel. Da geht es jedes Mal, geht es eine Schale tiefer. Und Gott möchte uns so viel auch an Heilung und Tiefe schenken. Und ich möchte dir Mut machen, dich auch dem zu stellen und auseinanderzusetzen, was dich immer wieder aufhält, unter jedem Dach eine Sache, sich dieser Sache zu stellen. Emotionen werden auch angesprochen, wenn wir detaillierte Geschichten hören, wenn wir Stories hören, vielleicht auch durch einen guten Film. Auch werden sie angesprochen durch die Lieder, die wir singen. Lieder, Lobpreis, Worship ist etwas und darf auch etwas sehr Emotionales sein. Es muss nicht nur immer diese tiefgreifenden Texte sein, das finde ich auch gut, aber es darf auch einfach mal einfach sein und das Herz ansprechen. Emotionen werden angesprochen, indem jemand empathisch zu uns ist. Dave hat das letzte Woche angesprochen. Emotionen werden auch angesprochen, wenn jemand ein Bild für uns hat im Gebet, ein Eindruck, ein prophetisches Wort. Und wir spüren, woher weiß jetzt die Person das? Das muss ihr Gott geschenkt haben. Und das fährt manchmal ganz tief rein ins Herz, wo wir sagen, okay, Gott, danke, du siehst mich also doch. Emotionen werden angesprochen durch symbolische und tatsächliche Handlungen. Eine tatsächliche Handlung ist, du gehst nachher zur Segenstation und du lässt dich mal richtig drücken. Und du darfst spüren, dass jemand da ist und dich hält. Und die symbolische Handlung dieser Umarmung ist, so wie diese Person dich hält, so hält Gott dich und noch viel mehr. Wir dürfen kommen, wir dürfen symbolisch hier unsere Sünden auf diese Zettel schreiben, dann in die Sündentonne werfen und sagen, Herr, nimm du das, ich möchte es nicht mehr haben. Oder wir dürfen unsere Gebete aufschreiben und in diese Ritzen im Holz am Kreuz klemmen und sagen, Herr, das ist mein Gebet an dich. Berühre mich. Einfach diesen Schritt, sich bewusst Gott zu nahen und ihm näher zu kommen. Oder ihr dürft euch hier ein Schokoherz nehmen, hier vorne. Ich habe dazu geschrieben, Psalm 34, Vers 9. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut und Hoffnung aber lässt uns nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und sich bewusst zu machen, ich nehme jetzt nicht ein Schokoherz, sondern ich mache mir bewusst, die Liebe Gottes, die wohnt in meinem Herzen. Du darfst das Abendmahl nehmen. Das ist mehr als eine symbolische Handlung. Das ist etwas, das Jesus eingesetzt hat, indem er zu uns spricht. Er ist uns nahe. Und gleichzeitig erinnert es uns an das Opfer Jesu, an seinen Tod, dass er die Sünden für uns getragen hat. Und dass wir durch den neuen Bund des Blutes Jesu jetzt in einem Gnadenbund der Liebe mit ihm leben. Das Gesetz ist aufgehoben. Wir leben in der Gnade Gottes. Also viele Dinge werden jetzt gleich passieren, können passieren. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir echt werden. Das ist ja hier immer wieder was, was ich predige. Lasst uns echt sein. Lasst uns echt sein. Lasst uns echt sein und die Dinge vor Gott bringen, voreinander auch bekennen, dass Heilung passieren kann. Dass diese Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist, Raum gewinnt und all die Zweifel und Ängste wegnimmt. Das muss nicht im Kopf passieren, das kann einfach durch diese Liebe, die aus dem Herzen ausstrahlt, kann das passieren. Und wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen und dann gibt es noch mal ein paar Ansagen, wobei manches habe ich jetzt schon gesagt. Und dann werden wir hier die Stationen eröffnen und dann lade ich euch ein, seid mutig, seid echt. Seid echt, holt euch die Portion Segen Gottes ab, die er für euch heute Morgen bereit hat. Amen.